Wir machen mit unserem Studium des Hebräerbriefs das Wesen und seinen Schatten weiter. Mittlerweile befinden wir uns in Kapitel 8. Ich habe dafür die Überschrift Ein besserer Bund mit dem Untertitel Das Vorbild auf dem Berg gewählt. Doch bevor wir anfangen, wollen wir beten. Himmlischer Vater, was für ein Privileg ist es doch, Gottes Wort zu studieren. Was für ein Privileg, etwas über einen Schatten zu lesen, der durch das Wesen selbst ersetzt wurde. Segne uns, während wir in diese Worte eintauchen. In Jesu Namen. Amen. Kapitel 8 ist im Grunde eine Heiligtumsbotschaft. Jesus ist der Hohepriester eines besseren Bundes. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 8. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat, und nicht ein Mensch. Hier liegt eine sehr eindeutige Aussage in der Heiligen Schrift vor, dass das irdische Heiligtum ein Modell einer großen Realität war. Eine Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Wenn wir Gottes Wort so nehmen, wie es dasteht, dann gibt es ein Heiligtum im Himmel. Und das irdische wurde nach seinem Vorbild gestaltet. Sehen wir uns wieder eine chiastische Struktur an. Diese hier unterscheidet sich etwas von den anderen, die wir schon behandelten. Es hat einen A-B-Aufbau. Es ist nicht wie ein Sandwich, sondern mehr wie ein Vergleich, wobei A für einen neuen Bund steht und B dem alten Bund verglichen wird. Wenn wir zu Hebräer 8, Vers 2, dem A gehen, heißt es, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat, und nicht ein Mensch. Gehen wir zu dessen Gegenstück, A', lesen wir in Vers 8, denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Wir haben also eine wahre Stiftshütte und wir haben einen neuen Bund. Im Gegensatz dazu, dass B in Vers 7, denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, da bezieht er sich auf den typologischen, den Schatten, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Im Gegenstück B' heißt es, indem er sagt, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sicher überlebt hat, das wird bald verschwinden. Diese Gegenüberstellungen zeigen uns etwas sehr Wichtiges. Der Schatten diente als Typus und es ist an der Zeit, dass er verschwindet. Wogegen der Neue auf ewig besteht. Nun wollen das viele Leute nicht akzeptieren und klammern sich an den Schatten. Womit sie das Wesen leugnen. Die Typologie und die Struktur des Briefes sagen uns eindeutig, dass eine Form durch eine andere ersetzt wird, wie wir es beispielsweise bei Melchisedek besprochen hatten. Da war es ganz genauso. Er diente als Typus einer großen Realität. Wenn wir uns Johannes Kapitel 14, Vers 6 betrachten, steht dort, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist der bessere Ersatz, das Wesen, die wahre Erfüllung der Schatten und Typen. Kolosser Kapitel 2, Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das ist das ganze Ziel des Briefes. dem jüdischen Volk und der ganzen Welt, die die Wahrheit annehmen, wie sie in Jesus ist, zu zeigen, dass es keinen anderen Weg zur Erlösung gibt als in Jesus Christus. Wenn wir uns das himmlische Heiligtum betrachten, gibt es außerhalb des Hebräerbriefs darüber noch einen Bericht, dass es eine himmlische Realität für die irdische Kopie ist? Wenn wir zum Buch Offenbarung gehen, spricht es dort über den Dienst Christi im Himmel. In Kapitel 1, Vers 12 heißt es, und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reiche und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Hier in der Vision bekommt Johannes einen flüchtigen Einblick in das Himmlische und er sieht Jesus, den Menschensohn, der mitten unter den Leuten wandelt. Diesen Titel Menschensohn lesen wir auch im Buch Daniel, worin einer wie ein Menschensohn zu dem kommt, der uralt an Tagen ist. Das ist also Jesus, der im Heiligen, der ersten Abteilung des Heiligtums, seinen Dienst verrichtet. Und wir finden das im Buch Offenbarung, also kann es sich nicht auf das irdische Heiligtum beziehen. Offenbarung 8, Vers 3. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Hier ist ein weiterer Einblick in diesen ersten Raum, dem Heiligen, wo er den Dienst sieht, der am Räucheraltar verrichtet wird. Hier ist also eine klare Beschreibung eines Heiligtums, das kein irdisches Heiligtum, sondern ein himmlisches Heiligtum ist. Springen wir weiter zu Kapitel 11 in der Offenbarung zu Vers 19, können wir dort wieder einen Blick hineinwerfen. Das heißt, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Hier halten wir einen Einblick ins Allerheiligste, wo die Bundeslade aufbewahrt wurde. Die Bibel sagt uns also eindeutig, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt. Das zu allegorisieren würde behaupten, dass eine sehr eindeutige Aussage über einen Dienst zu entfernen, der im Himmel stattfindet. Es ist interessant, dass Offenbarung 11 zu einem Zeitpunkt kommt, als der Dienst sich von einem Dienst im Heiligen zu einem Dienst im Allerheiligsten verschiebt. Das ist eine Versöhnungstagssprache, denn nur am großen Versöhnungstag betrat der Hohepriester das Allerheiligste. Spricht die Bibel also über ein Heiligtum, über ein buchstäbliches Heiligtum, das sich im Himmel befindet? Die Antwort lautet ja. Paulus sagt es ziemlich deutlich. Gott erbaute es, er und kein Mensch errichtete es. Und das Buch Offenbarung sagt uns in Visionen, dass Johannes den Dienst sah, der dort stattfindet. Zuerst im Heiligen, dann im weiteren Verlauf der Geschichte, die sich unserer Zeit immer mehr nähert, sah er, wie der Dienst im Allerheiligsten fortgesetzt wurde. Fahren wir mit Hebräer Kapitel 8 fort. Vers 3 lautet, denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Wenn er sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Hier haben wir eine weitere Bestätigung, dass das Irdische ein Schatten des Himmlischen ist. Und Der irdische Priester musste etwas haben, was er als Opfer darbringen konnte. Und so muss auch der himmlische Priester etwas haben, was er opfern kann. Die Opfer des Irdischen waren Tieropfer und das Blut war das Symbol für das Leben. Es wurde vergossen. Also brauchte auch das Himmlische etwas, was als Opfer diente. Das Blut Christi, das für ein Leben steht, das er für uns hingab. Wenn wir zu 2. Mose Kapitel 25 gehen, lesen wir in Vers 9, genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte gezeigen werde, so sollt ihr es machen. Vers 40, und achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Offensichtlich machte Mose in einer Vision einen Rundgang in dem, was er dann hier auf Erden genauso als Miniaturkopie anfertigen sollte. Und das umfasste nicht nur das Gebäude. Es umfasste auch Einzelheiten jedes einzelnen Gegenstandes in diesem Heiligtum. Und jedes Einzelne wies auf eine große Realität in Jesus Christus hin. Wir müssen also über sie alle Lektionen lernen. Dann geht es zum Leuchter. Darüber heißt es in 4. Mose 8, Vers 4, der Leuchter aber war so beschaffen, ein Werk aus getriebenem Gold, von seinem Fuß bis zu seinen Blüten in getriebener Art. Man hatte den Leuchter nach dem Muster gemacht, das der Herr Mose gezeigt hatte. Also nicht nur, wie es auszusehen hatte, sondern auch, wie es angefertigt werden sollte. Auch das war wichtig. Es ist interessant, dass der Leuchter aus getriebenem Gold angefertigt wurde. Auf Englisch heißt es wörtlich, geschlagenes Gold. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 17 dazu, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Also die Realität, das Wesen ist Jesus Christus. Es sagt uns, dass alles, was errichtet war, etwas mit Jesus und seinem Dienst zu tun hat. Wiederholen wir das also, um es wirklich zu verinnerlichen. Gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte, achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. So Hebräer 8, Vers 5. Wenn wir das Heiligtum studieren, dann dazu, dass wir daraus Lektionen lernen. Es wurde mitten unter dem Volk errichtet, wobei die Stämme in einer bestimmten Ordnung drumherum lagerten. Es gab eine äußere Begrenzung aus weißem Leinen. Und sogar die Weise, wie die Pfosten dazu gesetzt wurden, ist von Bedeutung. Beispielsweise mussten einige der Pfosten auf silbernen Unterlagen stehen. Und dieses Silber kam vom Lösegeld, Englisch wortwörtlich Erlösungsgeld. Ein Viertel Schekel, die alle eingeschmolzen wurden und als Säule oder Unterlage für die Pfosten dienten. Das ist interessant, denn es heißt, denn der überwindet, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Worauf steht diese Säule, die für die Menschheit steht? Sie steht auf diese Erlösung, dieses Loskaufen von der Strafe der Sünde. Wenn wir auf eine andere Grundlage als auf Christus bauen, dann haben wir keine Grundlage. Diese Grundlage war die Erlösung, die wir in Jesus Christus finden, die es uns möglich macht, eine Säule zu werden oder mit einer dieser Säulen verglichen zu werden. Und wir werden ermahnt, wie die Nadel zum Pol zu stehen, also wie eine Nadel zu einer Säule. Es gab einen Eingang, den man das Tor nannte. Dort trat man ein, dann traf man auf den Brandopferaltar. Er bestand aus Akazienholz mit einer Bronzeverkleidung. Dann hatte man das Waschbecken, darauf werden wir gesondert eingehen. Dann hatte man das Heiligtum, das in eine erste Abteilung und eine zweite Abteilung unterteilt war. Und es hatte eine bestimmte Abdeckung. Nur ein Blick auf den Symbolismus, den man hier hat. Die weiße Leinwand, die Bibel sagt uns natürlich, dass die weiße Leinwand für die Gerechtigkeit der Heiligen steht. Jetzt haben wir aber keine Gerechtigkeit, außer eine Gerechtigkeit, die uns durch Jesus Christus zugerechnet und verliehen wird. Also steht sie für die Gerechtigkeit Jesus Christus. Und Jesus Christus selbst sagt, dass er die Tür ist. Wenn man also durch den Eingang diese Türe hineinging, ging man durch den Dienst Jesu Christi ein. Dann kam man in seine Gegenwart und sofort stand man vor dem Brandopferaltar. Und was genau geschah dort? Dort wurde das Lamm, das Fett, in bestimmten Teilen verbrannt. Man hatte den Priester, der einem reuigen Sünder diente, der durch diese Öffnungen den Eingang hereingekommen war. Er legte, wie wir noch sehen werden, seine Hände auf das Lamm, übertrug damit im Typus die Sünden auf das Lamm und dann eigenhändig das Lamm zu töten, was im Typus die Tatsache zeigt, dass Jesus für uns starb und wir für diesen Tod verantwortlich sind. Danach kam das Waschbecken, wo rituelle Waschungen stattfanden. Darüber werden wir etwas später noch sprechen und dann betreten wir die anderen Räume. Es gab also diesen Vorhof und das steht für die Erde. Der Eingang, die Tür und der Vorhang repräsentieren die drei Dimensionen des Dienstes Christi. Diese drei Dimensionen waren natürlich das Opfer selbst, der Dienst im Heiligen und dann noch den im Allerheiligsten, was nacheinander stattfindet. Denn das Irdische diente als Typus für das Himmlische. Es gab vier Säulen für den Vorhang. Hier haben wir den Vorhang mit den vier Säulen. Dazu vier Abdeckungen, vier Farben und vier Zutaten für das Schaubrot. Das bedeutet, dass die Erlösung der ganzen Welt zur Verfügung stellt. Denn vier ist die Zahl für diejenigen, die sich auf der Erde befinden. Die vier Himmelsrichtungen, Norden, Osten, Westen und Süden. Vier steht also für die Erde. Fünf steht für die Menschheit. Es gibt da so viele Einzelheiten in jedem einzelnen Gegenstand. Und wie es bereitet wurde, wie die Grundlage beschaffen war. Wir haben nicht die Zeit, uns genau mit all diesen Einzelheiten zu befassen, aber diese Dinge sind wirklich ein Studium wert. Es gab also dieses Zelt mit den vier Abdeckungen. Wir können uns etwas detaillierter ansehen. Die äußerste Abdeckung war aus Dachsfellen. Nun, Dachshäute sahen nicht so großartig aus. Das war jetzt keine herrliche Erscheinung. Und es ist auch interessant, dass der Dachs ein unreines Tier ist. Und man fragt sich, warum die äußerste Abdeckung jetzt aus Dachsfelle bestehen sollte. Die Antwort lautet, Christus hüllte seine Göttlichkeit mit einer menschlichen Decke ein. Er steht also für Christus, den demütigen Heiland, der für uns zur Sünde wurde, der unsere Unreinheit auf sich nahm. Und das wird durch die Dachsfelle repräsentiert. Da gab es also keine Anmut bei dieser äußeren Decke, durch die man angezogen werden sollte. Aber es war etwas, worüber man nachdenken sollte. Warum sollte er Dachsfelle nehmen? Weil er der Sündlose für uns zur Sünde wurde. Die nächste Schicht besteht aus rot gefärbten Widderfellen. Das steht für Christus das Opfer oder den Heiland das Opfer. Dann kam eine Schicht aus gewebtem Ziegenhaar und sie war rein weiß. Das steht für die Gerechtigkeit Christi oder für Christus, den sündlosen Erlöser. Die innere oder königliche Decke war mehrfarbig. Blau, Scharlach und Purpur. Sie steht für Christus, den würdigen König oder Christus, den erhöhten Erlöser. Das ist interessant. Die innerste Lage, die man von außen nicht sehen könnte, war königlich. Er verhüllte sein Königtum. Er verhüllte es seiner Göttlichkeit, sodass er eins mit der Menschheit werden konnte. In diesem Heiligtum gibt es so viel zu lernen. Wenn wir uns das Heilige anschauen und auch hinter den Vorhang ins Allerheiligste blicken, dann gab es im Heiligen den Leuchter. Gleich vor dem Vorhang stand der Räucheraltar und zu Rechten der Schaubrottisch.
Then there was the altar of incense right up against the veil, and then there was the altar of showbread. Now, if we look at this veil,
wenn wir uns diesen Vorhang anschauen, sehen wir, dass er nicht bis ganz nach oben reicht. Und er schloss den hinteren Teil völlig ab, denn der hohe Priester ging nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag durch den Vorhang in die Gegenwart Gottes bzw. der Bundeslade. Doch wenn das Räucherwerk auf diesem Räucheraltar verbrannt wurde, dann stieg der Rauch noch über den Vorhang auf und kam mit der Bundeslade in Kontakt. Und auf der Bundeslade, die als Thron diente, erschienen zwischen beiden schirmenden Cherubim die Shechina, die Herrlichkeit Gottes, wenn Gott mit seinem Volk kommunizierte. Im Grunde sprach er durch den Vorhang. Und der Vorhang steht natürlich für das Fleisch Jesu Christi. Also der äußere Zugang plus der Tür zur ersten Abteilung plus der Vorhang zum Allerheiligsten stehen alle für Jesus Christus. Wie wir schon vorher sagten, wenn ein reumütiger Sünder den Vorhof betrat, legt er seine Hände auf das Sündopfer und im Typus wurde so die Sünde auf das Lamm übertragen. Eines ist sehr wichtig. Er bekannte seine Sünde nicht dem Priester. Er bekannte seine Sünde für sich über dem Lamm. Und das Lamm wurde der Ersatz, der auf das große antitypische Lamm Jesus Christus selbst hinwies. Es gab auch ein Seil, das hier nicht abgebildet ist, das das Lamm auf besonders enge Weise mit dem Brandopferaltar verband. Und wenn das Fett herausgenommen und auf dem Altar verbrannt wurde, steht das für die Sünde, die innere Sünde, die gesühnt und weggenommen worden war. Dann stand der Sünder gerechtfertigt vor Gott. Natürlich repräsentiert der Priester selbst ebenfalls Jesus Christus. Aber weil er ein irdischer Priester und dem Tode unterworfen war, folgte ihm die nächste Generation und darauf wieder die nächste Generation nach. Doch er wies auf eine größere Realität hin, die ein unsterblicher Hohepriester sein wird, der ewig lebt, nämlich Jesus Christus.
High priest that will live forever, namely Jesus Christ.
Es ist auch interessant, dass der Priester in der Ausübung seines Amtes ein kleines Stück des Fleisches, sobald es vorbereitet war, nehmen und essen würde und im Typus, also damit die Sünde, die über dem Opfer bekannt worden war, auf sich selbst übertragen würde. Im Typus wurde er also ein Sündenträger. Und wenn er für seine eigene Sünde opferte, weil er ja ein sterblicher Mensch, ein Sünder war, wie die ganze Menschheit beschrieben wird, dann brachte er dieses Opfer für sich dar. Plus alle von denen, die verinnerlicht oder bekannt worden waren, er würde jedes Mal etwas von dem Blut ins Heilige mitnehmen und sie auf die Hörner des Brandopferaltars streichen.
Into the holy place and apply it to the horns of the altar of incense. So in type.
Im Typus wurde die Sünde damit also ins Heiligtum übertragen, als ob es ein Bericht, eine Aufzeichnung, eine Festplatte mit all den bekannten Sünden der Kinder Israels wäre. Und übers Jahr häufte sich immer mehr in diesem Sündenregister an. Einmal im Jahr wurde sogar die Aufzeichnung der Sünden entfernt. Doch dazu kommen wir später. Im Allerheiligsten hatte man die Bundeslade mit den beiden schirmenden Cherubim. Die Bundeslade war aus Akazienholz gemacht und sie war mit reinem Gold bedeckt.
and it was covered with pure gold.
Innerhalb der Lade befand sich der Bund, also das Moralgesetz. Die 10 Gebote auf den beiden Steintafeln, die auf den beiden Seiten geschrieben waren.
Tables of stone written on both sides.
Ursprünglich befand sich darin auch ein Krug mit dem verborgenen Manna und auch der Stab Aarons, der ausgetrieben hatte. Es ist interessant, dass dieser Stab, als er austrieb, nicht nur Blätter hervorbrachte, sondern auch Früchte und Blüten. Der ganze Prozess wurde also in einem Wunder dargestellt. Er trieb aus und brachte Blätter, Blüten und auch Früchte, was ebenfalls diesen Prozess der Heilung darstellte, bis die Frucht hervorkommt. Neben der Bundeslade lag das Buch, das von Mose geschrieben worden war, die Schriftrolle, und sie stellte das Zeremonialgesetz dar. Also das Zeremonialgesetz wurde nicht in die Bundeslade gelegt, sondern das Zeremonialgesetz befand sich neben der Bundeslade. Dieser Gnadenstuhl schirmte vor der Verdammung durch das Moralgesetz ab. Das Moralgesetz der 10 Gebote, wenn man eines davon bricht, bricht man alle. Der Sündesold ist der Tod. Also der Gesetzbruch, denn Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Das bezieht sich auf das Moralgesetz, deshalb bedeckt der Gnadenstuhl es. Wir fahren in 5. Mose Kapitel 31 mit den Versen 24 bis 26 fort. Dort heißt es, als nun Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, was auf dem Zeremonialgesetz verweist, da gebot er den Leviten, welche die Bundeslade des Herrn trugen, und sprach, nehmt das Buch dieses Gesetzes und legt es neben die Bundeslade des Herrn, nicht in die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, damit es dort ein Zeuge gegen dich sei.
Of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against thee.
Also dieses Buch des Gesetzes, des Zeremonialgesetzes, das all die Typen und Schatten enthielt, befand sich dort als Zeuge gegen dich oder gegen uns. Warum sollte das so sein? Nun, das Moralgesetz war übertreten worden und so befand sich die Menschheit in Sünde. Nun sagt die Bibel, dass das Gesetz wegen der Übertretung hinzugefügt wurde. Nun gibt es aber keine Übertretung, wenn es kein Gesetz gibt. Denn die Bibel sagt auch, wo es kein Gesetz gibt, da gibt es keine Sünde. Wenn es nun wegen der Sünde hinzugefügt worden war, dann musste das wegen der Übertretung eines anderen Gesetzes gewesen sein. Und das ist natürlich das Moralgesetz. Das Moralgesetz war übertreten worden und das machte das Zeremonialgesetz erforderlich. Das Zeremonialgesetz war der Schatten, der auf die große Realität, das eigentliche Wesen, Jesus Christus, der kommen und die Welt erlösen sollte, hinwies. Und es ist ein Zeugnis gegen uns, denn es erfordert den Tod. Es fordert den Tod eines Stellvertreters. Also musste das Schattenlamm sterben, weil es auf das größere antitypische Lamm hinwies, das auch sterben musste, nämlich Jesus Christus. Und es verdammte uns. Darum waren wir verantwortlich für den Tod des Lammes. Und es zeigte uns unseren Teil in dieser ganzen traurigen Geschichte. Es sagte uns, dass wir verantwortlich waren über den Tod des Lammes. Wenn wir uns also die zwei großen Abteilungen des Gesetzes betrachten, einmal das Moralgesetz und dann das Zeremonialgesetz, werden wir sehen, dass das Moralgesetz in Jakobus 2 in den Versen 8 und 12 das königliche Gesetz und auch das Gesetz der Freiheit genannt wird. Dieses Gesetz ist ein Gesetz der Freiheit, denn wenn jeder es hält, werden die Menschen frei sein. Stellen wir uns einmal vor, dass jeder Gottes Gesetze hält. Was für eine wunderbare Welt wäre das, nicht wahr? Man könnte die Straße entlang gehen, ohne Furcht von einem Kriminellen behelligt zu werden. Man könnte sein Haus offen stehen lassen, ohne irgendwelche Schlösser oder irgendetwas zu benötigen, um Diebe draußen zu halten. Man müsste sich keine Gedanken wegen eines neidischen Nachbars machen, der Übles plant, weil man etwas hat, was er oder sie nicht besitzt. Jeder wäre überzeugt, dass Gott rechtmäßig auf seinem Thron sitzt. Die erste Steintafel, es gäbe Respekt vor Gott. Es gäbe kein anderer Götter neben ihm. Götzendienst gäbe es nicht. Und die kostbare Zeit, die man mit Gott verbringt, würde gehalten werden. Es war daher das Gesetz der Freiheit genannt. Es macht einen frei von der Knechtschaft der Sünde. Nun, das kann das Gesetz nicht geben, also wurde das Zeremonialgesetz hinzugefügt, weil es auf die größere Realität verwies, nämlich Jesus Christus, der fähig wäre, diese Freiheit wiederherzustellen. In 2. Mose wird uns auch gesagt, dass dieses Moralgesetz von Gottes Finger auf Stein niedergeschrieben wurde. Es wurde laut 5. Mose und 1. Könige in die Bundeslade gelegt. Es existierte schon vor der Sünde, denn wo es kein Gesetz gibt, da gibt es keine Übertretung. Wenn es also Übertretung gab, dann muss das Gesetz schon existiert haben. Wir haben das schon in vielen anderen Vorträgen besprochen. Aber Satan hätte nicht sündigen können, beziehungsweise Lucifer hätte nicht fallen können, wenn es kein Gesetz gegeben hätte. Nun, welches Gesetz brach er? Die Bibel sagt, er brach sie alle. Aber es nahm damit seinen Anfang, dass er die 10 Gebote Gottes begehrte. Was ein Brechen des 10 Gebots ist. Wenn man die Position Gottes begehrt und sich selbst in diese Position setzen möchte, dann möchte man offensichtlich selbst Gott sein. Damit bricht man das 1. Gebot. Und wenn man sich selbst rechtmäßig in diese Position sieht, dann bricht man das 2. Gebot. Das ist Götzendienst. Es ist eine Missachtung Gottes. Man gebraucht Gottes Namen unnütz. Geht man zur 2. Steintafel, die mit Ehre deinen Vater und deine Mutter beginnt, nun, wer war denn sein Vater? Gott war sein Vater. Er ehrte seinen Vater nicht und als Konsequenz bewies er, dass er willens war, ihn zu töten, denn er veranlasste die Kreuzigung Jesu. Er war ein Lügner von Anfang an, denn er sagte nie die Wahrheit über Jesus. Und er war ein Dieb, weil er eine Stellung stehlen wollte. Das war das Moralgesetz, das schon im Himmel übertreten wurde, was dann hier auf der Erde weiterging. Das Moralgesetz sagt uns, was Sünde ist. Der Römerbrief sagt uns, dass der Zweck des Gesetzes darin liegt, zu offenbaren, was Sünde ist. Es wird ein vollständiges Gesetz, es ist ein vollkommenes Gesetz, es ist ein heiliges Gesetz. Es wird gerecht und gut genannt. Und es heißt auch, dass es ewig Bestand haben wird. Das Moralgesetz ist also in Stein geschrieben. Das allein sollte uns sagen, dass es nie entfernt werden kann. Und darum sagte Jesus auch, es ist nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Denn wahrlich, nicht ein Buchstabe noch ein Strichlein wird vom Gesetz vergehen. Im Gegensatz dazu steht das Zeremonialgesetz. Es wird auch das Gesetz der Gebote in Satzungen genannt. Das können wir in Epheser lesen und auch der Hebräerbrief spricht darüber. 5. Mose berichtet uns, dass es, wie wir gerade gelesen haben, von Mose im Buch des Gesetzes niedergeschrieben wurde. Es wurde laut 5. Mose 31, Vers 24 bis 26 neben die Bundeslade gelegt. Und es wurde wegen der Übertretungen hinzugefügt. Es wurde also nach der Sünde gegeben. Sein Zweck bestand darin, das Heilmittel für die Sünde zu offenbaren. Und es war zeitlich. Es musste durch die Realität ersetzt werden. Wenn wir zum Waschbecken kommen, können wir einige interessante Dinge über das Waschbecken sagen. Aber lesen wir zuerst, was Martin Luther über diese rituellen Waschungen, die am Waschbecken stattfanden, sagte. Der Grund, warum Christus nicht seine eigenen, sondern die Füße der Jünger wusch, wogegen die Hohepriester im Gesetz nicht die anderen, sondern ihre eigenen wuschen, ist folgender. Der hohe Priester im Gesetz war unrein und ein Sünder wie andere Menschen, deshalb wusch er seine eigenen Füße und er opferte nicht nur für die Sünden des Volkes, sondern auch für seine eigenen. Doch unser ewiger hoher Priester ist heilig, unschuldig, unbefleckt und von der Sünde abgesondert. Deshalb ist er für ihn unnötig, seine Füße zu waschen, sondern er wusch und reinigte uns durch sein Blut von all unseren Sünden. Martin Luther hatte ein sehr feines Verständnis. Ist es nicht interessant, dass wir in unserer Welt regelmäßig in den Nachrichten darüber lesen, wie das Papsttum, beispielsweise der Papst, Menschen die Füße wäscht? Aber er wäscht nicht seine eigenen Füße. Was sagt uns das? Denn sogar der hohe Priester wusch seine eigenen Füße und nicht die andere. Welche Position ahmt er also nach? Sagt er damit nicht, dass er ein anderer Jesus Christus im Fleisch ist? Es ist in Wirklichkeit eine Position, die weit über dem des Hohepriesters steht, der am Waschbecken seine Hände und seine eigenen Füße waschen musste, bevor er das Heiligtum betreten konnte, das von Menschen gemacht war. Es ist auch interessant, dass dieses Waschbecken aus dem Spiegeln der Damen gefertigt war. Diese Spiegel waren aus poliertem Kupfer gemacht, die man genommen hatte, um daraus das Waschbecken zu machen. Sie wurden eingeschmolzen und dann für das Waschbecken wiederverwendet worden. Was sagt uns das? Spiegel können also eine Form von Eitelkeit angesehen werden. Nicht unbedingt. Es ist in Ordnung, sich selbst anzuschauen, ob man so unter Menschen gehen kann. Aber wenn es zu einem Mittel des sich selbst Bewunderns wird, dann ist das ein Problem. Er steht tatsächlich für Demut. Und damit man diese Demut wiedererlangt oder sie im Herzen der Menschen wieder einzieht, war es notwendig, dass diese Demonstration stattfand. Sie wurde eingeschmolzen, wurde zum Waschbecken und repräsentiert eine Reinigung von allem Irdischen. Der Leuchter war der andere Gegenstand, den wir angesprochen hatten. Er hatte 7 Arme, wobei alle ihr Öl aus dem einen mittleren Hauptarm erhielten. Es musste reines Olivenöl sein. Und von Zeit zu Zeit wurde die Dochte aus der Kleidung der Priester gemacht. Er stand also für Gerechtigkeit. Es war aus getriebenem Gold gefertigt, denn jedes einzelne Detail darauf, ganz egal, ob das jetzt die Blüten oder andere Ornamente oder der ganze Aufbau waren, war aus getriebenem Gold gefertigt, was die Gerechtigkeit Jesu Christi repräsentiert, der in jedem Aspekt seines irdischen Lebens für uns geschlagen worden war.
For us in every aspect of his earthly life.
So this beautiful. Man findet also in all dem einen wunderschönen Symbolismus.
And the altar of
dann der Räucheraltar, der natürlich oben ringsrum eine Krone hatte, was für das Königliche steht. An den Ecken hatte er Hörner. Er war aus Akazienholz gefertigt, das mit purem Gold überzogen war.
Pure gold.
In Offenbarung 8, Vers 4 lesen wir, und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Das heißt also, dass der hohe Priester bei seinem Dienst dieses Räucherwerk darbrachte und es stand für die Gebete der Heiligen, die für Gott annehmbar gemacht werden. Anders gesagt, in eine annehmbare Form umgestaltet wurden, um aufzusteigen und den Himmel zu erreichen. Das ist wirklich ziemlich erstaunlich, denn die Bibel sagt auch, dass der Heilige Geist mit Seufzen für uns eintritt, um unser Gebet annehmbar zu machen. So beten wir durch Jesus Christus. Dann der Schaubrottisch. Wir lesen in Johannes 6, Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Nun, dieses Schaubrot sollte wöchentlich erneuert werden. Es gab 12 Leibe und sie standen für die 12 Stämme Israel. Und es stand natürlich auch für Jesus Christus, das Brot des Himmels, das für das Leben der Welt gegeben wurde. In der späteren Geschichte Israels wurde dieses himmlische Heiligtum, das transportabel war, durch ein dauerhaftes Gebäude ersetzt. Es ist interessant, dass viele Teile der Einrichtung mit Ringen aus solidem Gold ausgestattet waren, wie etwa der Räucheraltar, der Schaubrottisch, der Leuchter und auch die Bundeslade. Und sie mussten an Stangen von den Priestern getragen werden. Sie durften sie nicht direkt berühren, deshalb wurde diesen Stangen durchgeschoben. Die restliche Ausstattung der Konstruktion wie Pfosten und Bretter durften auf Karren geladen, von Tieren gezogen und so transportiert werden. Der Tempel von Salomo war eine dauerhafte Struktur. Und sogar dort war das Muster wieder präzise in Vision gegeben worden. Und es musste in den winzigsten Einzelheiten genau befolgt werden. Wir lesen in 1. Chronik 28, Vers 10, so habe nun acht, denn der Herr hat dich erwählt, ihm ein Haus als Heiligtum zu bauen. Sei stark und führe es aus. Und David gab seinem Sohn Salomo den Plan der Vorhalle des Tempels. So hatte David in einer Vision, genau wie Moses sie damals in einer Vision erhalten hatte, die genaue Vorlage erhalten, wie es zu bauen war. Und seine Gebäude, seiner Schatzkammer, seiner Obergemächer, seiner inneren Gemächer und des Raumes für den Sühnedeckel. Also war David jedes einzelne Detail mitgeteilt worden, so wie es bei der transportablen Stiftshütte der Fall gewesen war. Und David übergab das seinem Sohn Salomo. Auch einen Plan all dessen, was er durch den Geist in sich trug, nämlich der Vorhöfe des Hauses des Herrn und aller Kammern ringsum für die Schätze des Hauses Gottes und für die Schätze der geweihten Gegenstände. Also jedes einzelne Gerät wurde wieder nach der Vorlage hergestellt. Wir lesen im Geist der Weissagung. Gott gab David einen Bauplan für den Tempel, den Salomo baute. Nur die fähigsten Handwerker und Künstler durften sich an diesem Werk beteiligen. Jeder Stein des Tempels wurde so vorbereitet, dass er genau seinen Platz ausfüllte, bevor er zum Tempel gebracht wurde. Und der Tempel wurde ohne das Geräusch einer Axt oder eines Hammers errichtet. Es gab kein anderes Gebäude auf der Welt, das so schön reich und prächtig ist. Jedes einzelne Detail, sogar darüber, wie es zu errichten war. Es ist interessant, dass Salomo einen Steinbruch schuf, sogar auf dem gleichen Berg. Heute hatte man diese Lücke zwischen Golgatha und dem Berg, auf dem der Tempel stand. Die Steine wurden dort präzise herausgehauen und dieser Steinbruch steht als Repräsentant für die Welt. Unser Behauen und Zurichten muss in dieser Welt erfolgen. Hier sollen Meißel und Hammer unsere Charakterfehler korrigieren. Sobald der Stein einmal in den Tempel eingefügt wurde, wurde kein Hammer oder Werkzeug dazu verwendet. Der Stein war schon fertig. Es steht für die Menschheit, die ins Himmlische aufgenommen wurde. Also muss unsere Charakterbildung hier stattfinden. Und die Herzensveränderung muss hier stattfinden, bevor wir in diesen himmlischen Tempel eingebaut werden. Uns wird im Neuen Testament gesagt, dass wir lebendige Steine sind, die in einen lebendigen Tempel zusammengefügt werden, der in der Zukunft die Erlösten der ganzen Menschheit darstellen wird. wenn das Alte durch das Neue ersetzt werden muss, wenn der Typus zum Antitypus werden muss, wenn der Schatten zum Wesen werden muss, liegt es auf der Hand, dass es eine Änderung im Priestertum geben muss. Das sahen wir uns ja im vorherigen Kapitel an. Aber lasst uns jetzt noch einen Schritt weitergehen. Hebräer Kapitel 8, Abvers 6. Nun aber hat einen ebenso erhabeneren Dienst, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Halten wir hier einen Moment inne. Macht Gott Fehler? Die Antwort lautet: Nein. Ist er unfehlbar? Die Antwort lautet: Ja, er ist unfehlbar. Wie konnte er dann voller Fehler sein? Nun, wir sprechen hier vom Wesen im Vergleich zum Schatten. Der Schatten ist unvollständig, aber erfüllt seinen Zweck. Er wies auf die größere Realität hin. Aber weil er unvollständig war, war er nicht vollkommen. Er war vollkommen für die Zeit, in der er angewendet wurde, solange der Messias noch nicht hier war. Aber er wies auf diese Realität hin und konnte deshalb die Gesamtheit des neuen Bundes nicht erfüllen. Als Gott also den alten Bund durch einen neuen Bund ersetzte, war der alte nur in dem Sinne fehlerhaft, dass er eben nicht die Realität war. Aber in seiner Beschreibung war er vollkommen. Das war eine genaue Kopie der Realität. Aber sobald wir einmal die Realität angenommen haben, sollte das dann unsere Religion sein und nicht der Schatten. Lass mich dafür ein albernes Beispiel geben. Wenn man ein Foto desjenigen hat, den man bewundert und liebt, und sich täglich dieses Foto betrachtet, dieses Foto ist für einen fast wie die Realität. Wenn die Realität jedoch kommt, und man die Realität umarmen kann, man die Person umarmen kann, zu der man eine Beziehung hat, hat man das Foto noch irgendeinen Wert? Oder sagt man dann zur Realität: Geh zur Seite, ich brauche dich nicht, ich habe ja ein Foto. So albern ist es. Wenn der Schatten der Realität Platz gemacht hat, warum sollte man sich noch an das Foto klammern, wenn man doch die Realität haben kann? Als Jeremia prophetisch über diesen neuen Bund sprach, war er noch ein zukünftiger Bund. Gehen wir einfach zu Jeremia, Kapitel 31, Abvers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss. An dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sie hätten es verstehen können. Sie hätten die Einzelheiten studieren können. Sie hätten von den Schatten herleiten können, wie das Wesentliche aussehen würde. Aber der Schatten wurde zu ihrer Realität. Sie klammerten sich an Fotos und ignorierten die Realität. Vers 33 lautet: Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Das heißt also in der Zukunft, spricht der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie soll mein Volk sein. Heißt es hier, dass er beim neuen Bund das Gesetz wegnehmen wird? Nein. Er wird es in ihr Innerstes schreiben. Betrifft dieser neue Bund nur das Moralgesetz oder betrifft es auch das Zeremonialgesetz? Ich würde sagen beides. Denn sobald uns das Wesentliche offenbart wird, werden all die Schatten, die darauf hingewiesen haben, für uns eine Realität und werden in unsere Herzen geschrieben. Und genauso ist das Moralgesetz. Anstatt dass es nur auf Steintafeln geschrieben ist, würde es jetzt auf die Tafeln des Herzens geschrieben werden. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Warum sollten sie ihn alle kennen? Nun, nur der, in dessen Herz der Bund geschrieben ist, wird ihn kennen. Das bedeutet, dass sie verstehen, worauf die Typen und Schatten hinwiesen, und sie haben die Realität, das Wesen, angenommen. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Wie unterscheidet sich dieser neue Bund vom alten Bund? Nun, der alte Bund war ein Bund in zwei Richtungen, dem das ganze Volk zustimmte. Lesen wir es doch einfach in 2. Mose 19, Abvers 5. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenkt und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen all diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Er las ihnen also die 10 Gebote und so weiter vor. Jetzt Vers 8. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Es war also ein beidseitiges Übereinkommen. Gott gab die Anweisung und das Volk stimmte zu und sagte, das wollen wir tun. Und Gott nahm die Antwort des Volkes, vielmehr nahm Mose die Antwort des Volkes, überbrachte sie Gott und sagte, abgemacht, wir werden es tun. Gott sprach daraufhin über die Einzelheiten des Bundes in 2. Mose Kapitel 23, wobei er zahlreiche Verheißungen gab, unter der Bedingung, dass sie gehorsam waren, und wieder antwortete sie, das steht in 2. Mose 24, Vers 3, und Mose kam und verkündigte dem Herrn alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Es gab also dieses beidseitige Übereinkommen. Wenn wir darüber nachdenken, dann können wir möglicherweise dem zustimmen, was ich hier festgehalten habe. Wie schwach war diese Behauptung. Kaum waren die Worte aus ihrem Mund gekommen, tanzten sie schon um das goldene Kalb. Der Fehler des Bundes lag in der Schwäche der gefallenen menschlichen Natur und der daraus folgenden Unfähigkeit, ihre Sünde abzutun. Die Schwachstellen lagen nicht auf Gottes Seite. Gott gab den Bund und er fügte noch zahlreiche Verheißungen an, von denen jede einzelne von Gott eingehalten wurde, wie sie es später selbst zugaben. Die Schwachstelle lag nicht auf Gottes Seite, sondern auf Seiten der Menschen. Die menschliche Natur lernt nur langsam, dass wir die Heiligung so empfangen müssen, wie wir die Rechtfertigung empfangen. Der neue Bund musste anders sein. Es musste eine Veränderung geben. Wenn wir jetzt im Hebräerbrief Kapitel 8 fortfahren, heißt es in Vers 9, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, er wiederholte also erneut, was Jeremia gesagt hatte. An dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben. Und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Jetzt lautet unsere Frage, wie unterscheidet sich der neue Bund? Die Antwort lautet, er gründet sich nicht auf das, was wir versprechen, sondern darauf, was er verspricht. Hebräer 8, Vers 10, und jetzt sollten wir gut zuhören. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein. und sie sollen mein Volk sein.
And I will be to them a God, and they shall be to me a people.
Wenn wir jetzt zu Hebräer 10 springen und uns den Vers 16 kurz ausleihen, heißt es dort: Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Wobei er Jeremia zitiert. In einem gewissen Sinn geht dieser Bund nicht in zwei Richtungen. Er ist eine Verheißung Gottes, was er tun wird. Das Herz ist natürlich eine spirituelle und emotionale Erfahrung. Der Sinn ist eine intellektuelle Erfahrung und die Datenbank unsere Erinnerung. Das Gesetz ist hineingeschrieben in diese tiefsten Gefühle und Zuneigung des empfangenen Wesens. Gehorsam kommt also aus Liebe und nicht wegen irgendwas, was man aus eigener Kraft unternimmt. Geht man zu Hebräer 8, Vers 11, so heißt es dort: Und es wird keinen mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lernen und sagen, erkenne den Herrn. Denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Das heißt, wenn dieses Gesetz in unser Herz geschrieben ist, dann wird man Gott kennen. Und wenn man Gott kennt, dann wird man ihm erlauben, in einem zu wirken und diese Handlung und Reaktion hervorzubringen, die nur von ihm kommen.
Action and reaction that comes solely from him. So to know God,
Gott zu erkennen, sogar die tiefgründigen Dinge Gottes und von Gott erkannt zu werden, ist die weitreichendste Erfahrung, zu der der Mensch fähig ist. Das ist im Wesentlichen der neue Bund.
So this is the basis of the new covenant. Now the old covenant was based.
Nun, der alte Bund gründet sich laut der Bibel auf gute Verheißungen. Und auch laut der Bibel gründet der neue Bund sich auf bessere Verheißungen. Im alten Bund war es eine irdische Kirche und Nation unter Gott. Er sprach von der Befreiung aus Ägypten. Er brachte das Volk in ein irdisches Kanaan. Er hatte auch ein irdisches Heiligtum. Es gab ein irdisches Jerusalem, es gab irdische Priester und es gab Sterblichkeit. Wenn wir zu den besseren Verheißungen gehen, haben wir eine himmlische Gemeinde und Nation unter Gott. Es gibt die Erlösung von der Sünde und nicht nur Befreiung aus Ägypten, sondern die Erfüllung dessen, wofür jenes stand, nämlich die Erlösung vor der Sünde. Ein himmlisches Kanaan, ein himmlisches Heiligtum, ein himmlisches Jerusalem, einen himmlischen Priester und Unsterblichkeit. Das sind ganz klar bessere Verheißungen und stehen deshalb für einen besseren Bund. Bedeutet das jetzt, dass wir nichts tun? Dass Gott alles für uns tut? Im Grunde lautet die Antwort ja. Gott macht alles für uns. Außer, dass wir einwilligen müssen. Denn die Bibel sagt, dass er an der Türe steht und klopft. Er zwingt sich nicht auf. Er ist kein Gott des Zwangs. Aber wenn wir öffnen, wird er hereinkommen. Nun, wenn der Tempel der Seele beschmutzt ist, was wird Jesus dann machen? Was macht er, als zum irdischen Heiligtum kam? Als er zum ersten Mal hineinging, reinigte er dann nicht das Heiligtum? Ja, das tat er. Und dann sammelte er die Dinge, die fehl am Platz waren. Gab es nicht eine zweite Reinigung des Tempels? Wenn also Christus in dieses irdische Heiligtum eintritt, wird es auch eine Reinigung des Heiligtums geben müssen, wie wir es damals beim irdischen Heiligtum vornahmen. Wenn wir ihn abweisen, dann wird es letztendlich kein Opfer mehr geben und er wird den Tempel verlassen, so wie er den irdischen Tempel verließ. Lass uns also die Jünger und die früheren Christen, die diese Wahrheit annahmen, die Wahrheit annehmen und erlauben wir ihm, das zu verändern, was ein Hindernis für unsere Beziehung zu ihm ist.
And allow him to change that which is an obstacle to our relationship with him.
Und wie erreichen wir das? Nun, es ist ein Prozess. Es ist ein lebenslanger Prozess. Wir müssen das Wort verinnerlichen. Er wird das Gesetz in unsere Herzen schreiben. Das bedeutet, dass wir anfangen müssen, so zu denken, wie er denkt. Man muss eine Umwandlung erleben, eine völlige Umwandlung. Das Wort Buße tun bedeutet, umzukehren und den anderen Pfad zu gehen. Und die einzige Weise, wie wir das erreichen können, liegt darin, ihm zu erlauben, den Weg für uns, in uns und durch uns zu wandeln. Hebräer 8, Vers 12 lautet, denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Ist das nicht eine unfassbare Verheißung? Indem er sagt, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Meine Frage wäre jetzt, wo ist also die andere Seite des Bundes, wo wir versprechen, was wir tun werden? Es gibt sie nicht. Warum? Denn sie würde versagen. Genau wie sie scheiterten, würden wir scheitern. Nur was Gott in uns tut, kann Erfolg haben. Möge Gott uns die Bereitschaft geben, uns ihm zu unterstellen, wenn der Hammer die Steine schlägt, um die rauen Ecken wegzuschlagen, damit das Erzeugnis fertig wird, weil wir ihm erlauben, der oberste Baumeister zu sein, damit er in diesem Tempel eingefügt werden kann und es kein Schreien, keine Tränen mehr gibt und sich die Verheißungen Gottes erfüllt haben. Wir haben das eine Leben, in dem wir ihm erlauben, diese Veränderung in unserer Veranlagung zu schaffen. Sobald das Werk vollendet ist und wir ins himmlische Kanaan eingehen, wird es nur in dem Wachstum geben, was wichtig ist. Das ist der Erlösungsplan, eine Wiederherstellung dessen, was in Eden verloren ging. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, danke für die Heiligtumsbotschaft, die auf Jesus Christus Dienst hinweist. Danke, dass der alte Bund, der sich auf unsere Kraft gründete, entfernt und durch einen neuen Bund ersetzt wurde, der sich auf deine Kraft gründet. Hilf uns, in unserem Leben richtige Entscheidungen zu treffen. In Jesu Namen. Amen.